Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung nach einer kurzen Sommerpause. Einer, in der wir über Solingen und die Folgen sprechen wollen und in der wir einen der einflussreichsten Männer der CDU fragen wollen, warum sich die deutsche Politik jetzt plötzlich auffallend laut all die Fragen stellt, die sie nach Dresden, nach Brockstedt, nach Mannheim, nach Bad Oeynhausen irgendwie nicht gestellt hat. Und was genau eigentlich gemeint ist, wenn Politiker jetzt wieder die Härte des Rechtsstaates einfordern. Welche Härte meinen Sie damit eigentlich? Es ist sein Parteichef, es ist Friedrich Merz, der gerade besonders viel fordert in der deutschen Asylpolitik. Und die Frage ist, was davon lässt sich tatsächlich umsetzen? Herzlich willkommen, Jens Spahn. Freue mich sehr.
Gerne.
Ja, was müsste man, was könnte man tatsächlich ändern? Es ist gut, dass dieser Mann heute unser Gast ist. Einer der versiertesten Völkerrechtler des Landes, wenn es um Asyl und Migration geht, der sagt, dass so viele Abschiebungen scheitern, hat nicht nur mit Migranten zu tun, die die deutschen Behörden austricksen, sondern vor allem mit deutschen Behörden, die es erst gar nicht versuchen. Stattdessen sagt er, wartet man einfach, bis 6 Monate vergangen sind und dann gibt es ein reguläres Verfahren in Deutschland. Er sagt aber auch, die Vorstellung, dass man Asylpolitik mit Abschiebungen in den Griff kriegt, ist illusorisch. Herzlich willkommen, Daniel Thüm.
Danke.
Das sieht diese Frau, sehr geschätzte Kollegin von der Zeit, ganz offenbar ähnlich und sagt, wer nach Deutschland kommt, findet sehr schnell heraus, wie die Gesetze sind und wo auch die Lücken sind. Und die Frage ist, was bedeutet all das für die anstehenden Landtagswahlen? Wie sehr wird Solingen diese Wahlen beeinflussen? Und was für eine vertrackte politische Situation könnten wir schon am kommenden Montag haben, wenn vielleicht die CDU in Thüringen nur drittstärkste Kraft wird? Könnte passieren. Und was hätte das für Konsequenzen? Das fragen wir die ziemlich neue Chefin von Zeit Online, die Ostdeutschland so gut analysiert wie wenige andere, Anne Hänig. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wir wollen gemeinsam mit diesem Mann auf das größere Bild schauen. Was meint er, wenn er sagt, es wird nicht bei Solingen bleiben? Psychologe, Bestsellerautor, der sich seit vielen Jahren mit extremistischen Ideologien, Mechanismen beschäftigt und der auch deshalb sehr genau weiß, wovon er redet, weil er in einem kleinen arabischen Dorf in Israel, in Tara, glaube ich, aufgewachsen ist, in einer, und das ist interessant, liberalen, nicht praktizierenden muslimischen Familie. Und trotzdem wäre es einem Imam im Umfeld beinahe gelungen, auch ihn zum Islamisten zu machen. Was macht diese Ideologie also so attraktiv? Gerade jetzt wieder? Wo findet Radikalisierung statt? Und was meint er, wenn er sagt, dieses Messerverbot, das gerade diskutiert wird, ist eine weitere hilflose Schönwetterlösung? Herzlich willkommen, Ahmad Mansur. Freue mich sehr. Ja, bin sehr gespannt auf diese Sendung. Würde gerne Jens Spahn gleich zu Beginn fragen. Heute gab es ein großes Treffen zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Was haben Sie über die offiziellen Verlautbarungen hinaus von Friedrich Merz gehört?
Friedrich Merz hat ja gerade in einer Pressekonferenz schon auch sehr offen, sehr klar kommuniziert, worum es in dem Gespräch ging, nämlich darum, dass wir ein Angebot machen, jetzt tatsächlich jenseits all des Redens, weil die Härte des Gesetzes, Sie haben es gerade zitiert, oder die Härte des Rechtsstaates, ja, das kann keiner mehr hören, wir wahrscheinlich selbst schon nicht mehr, es wird nicht die nötigen Entscheidungen getroffen. Das Angebot ist, dass wir bereit sind, mit in Verantwortung zu gehen, dass es zu Entscheidungen kommt, die vor allem an die Wurzel anpacken. Denn tatsächlich ist ja die Frage des Messerverbotes, all die anderen Debatten, die geführt werden, Abschiebungen, das ist nicht die Wurzel. Das eigentliche Kernproblem ist irreguläre Migration seit vielen, vielen Jahren. Ohne jede Kontrolle kommen Menschen nach Deutschland. Wir wissen nicht, wer, wann, wo, warum. Wir sind in den Schulen, in den Kitas, in den Städten jetzt schon über dem Limit dessen, was geht. Und wir erleben eben, dass natürlich nicht jeder, der da kommt, aber doch eine gewisse Zahl eben auch gewaltaffin ist. Wir sehen eine starke Häufung von Messerangriffen, etwa in Deutschland. Wir sehen 3 Gruppenvergewaltigungen am Tag. Wir sehen, dass Integration zu oft nicht gelingt. Und unser Angebot ist, zusammen mit dem Bundeskanzler endlich zu Entscheidungen zu kommen. Wenn der Kanzler sagt, er ist zornig, dann finde ich das fast zynisch. Er hat nicht zornig zu sein, er hat Probleme zu lösen.
Wir werden gleich mal auch insbesondere mit Herrn Thüm darauf eingehen, was man tatsächlich ändern, was man wirklich machen könnte. Ich würde aber gerne vorher noch über einen Satz sprechen, eine Bemerkung sprechen, die am Sonntag bei der Kollegin Karin Mioska gefallen ist. Da sagte Saskia Esken, aus diesem Anschlag, gerade aus diesem Anschlag, lässt sich, glaube ich, nicht allzu viel lernen, weil der Täter ja offenkundig nicht polizeibekannt war und insofern auch nicht unter Beobachtung stand. Wenn Sie so einen Satz hören, was denken Sie dann? Was haben Sie gelernt aus dem, was da in Solingen passiert ist?
Also zuerst zu Frau Esken. Ich finde, das erklärt einfach, warum die SPD in Sachsen, in Thüringen auf dem Weg zu unter 5% ist, dass sie so viel Zustimmung verliert, dass diese Ampel so viel Vertrauen verliert. Weil natürlich, erstens nach einem solchen, vor allem was wir wissen, Terroranschlag, lässt sich natürlich was lernen darüber, wie wir unsere Sicherheitsbehörden noch besser ausstatten können. Aber es lässt sich vor allem was lernen darüber, was irreguläre Migration macht, wo Hunderttausende in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, von denen wir einfach nicht wissen, wer, was, wann, warum. Mhm. Und wo wir ein Migrations-, ein Asylsystem sehen, übrigens ja auch in dem konkreten Fall. Wir können das jetzt auseinandernehmen, 6 Monate Bulgarien, Rücküberführung, Dublin.
Ja, reden wir gleich drüber.
Machen wir alles, aber es ist einfach dysfunktional. Es funktioniert nicht. Und deswegen muss man es aus unserer Sicht, und das hat Friedrich Merz ja auch sehr klar gemacht, auch aussetzen. Mhm. Nichts funktioniert daran. Nur wir in Deutschland führen bis ins letzte Paragräfchen die Verfahren durch und überfordern uns am Ende dabei. Und deswegen braucht es eben auch ein klares Signal an der Grenze, dass das so nicht mehr weitergeht.
Frau Hennig, so eine Aussage wie die von Saskia Esken, gerade aus diesem Anschlag lässt sich, glaube ich, nicht allzu viel lernen. Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie sowas hören?
Ich muss erst mal sagen, der reinen Ordnung halber, damit mein Chef mir nicht auf die Füße steigt. Ich bin nicht Chefin von Zeit Online, sondern eine von 4 Redaktionsleiterinnen. Und was Saskia Esken anbelangt, das ist immerhin ehrlich. Wir haben in der Asylpolitik das Problem, dass wir gerne, Jens Spahn wird es ja auch versuchen können, über Regeln zu diskutieren und darüber, welche Regeln verschärft werden müssen, welche Regeln vielleicht weggelassen werden können. Das Problem ist nur, dass es so einen großen Abstand zwischen Regeln und Realität gibt. Das heißt, wir haben ja Regeln in Deutschland, die sind auch teilweise sehr strikt, nur haben sie mit der Realität häufig nicht so viel zu tun. Wir sehen es bei den Abschiebungen innerhalb Europas. Hier ist es so, dass alleine im vorigen Jahr, ich glaube, 72.000 Menschen in ein anderes EU-Land hätten zurückgebracht werden müssen. Passiert ist das bei 5.000 Leuten. Und dann können wir natürlich im Falle von Solingen darüber diskutieren, warum es in diesem konkreten Fall nicht geschehen ist. Nur es ist kein Einzelfall, es ist Normalität in Deutschland.
Aber was sich ja daraus lernen lässt, ist, dass eben dieses europäische System, also es ging ja darum, Bulgarien wäre das eigentliche Land des Antragsverfahrens gewesen, weil
das sich auch schnell bereit erklärt hat.
Selbst nach, jetzt nochmal den ganzen Irrsinn. Nordrhein-Westfalen muss selbst nach Belgien mit dem Flieger zurückführen. Man stellt sich das vor, ist klar, die müssen zurückgebracht werden. Nein, das ist alles so organisiert, dass es irgendwie einmal in der Woche, nur einmal im Monat, nur eine bestimmte Anzahl. Also das funktioniert so alles nicht.
Nee, angesichts Nordrhein-Westfalen bringt Leute mit dem Flugzeug nach Belgien?
Weil die Belgier sie anders nicht annehmen.
Das ist Entschuldigung, 10 Kilometer, also... Ja, wenn man in Aachen ist, kann man direkt...
Ist doch nur ein Beispiel, eine dieser Blüten, die zeigt...
Aber ernsthaft, da wird nicht mit dem Bus oder mit dem Auto oder mit dem Sammeltaxi oder... Verstehe ich jetzt nicht.
Ja. Also nach allem, was ich weiß, muss man immer dazu sagen, ist das so. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber so ist es mir berichtet worden. Aber unabhängig davon zeigt das alles nur diese Anekdote, diese Blüte, wie dysfunktional es ist. Und die Idee war ja immer, dass die Länder an der EU-Außengrenze die Grenze sichern und dort die Verfahren stattfinden. Und jetzt kann Herr Thüm natürlich uns herleiten, warum wir rechtlich so gebunden sind und da und dort. Aber ich sage einfach, wenn ein System nicht mehr funktioniert, und das tut es seit über 10 Jahren. Eigentlich hat dieses Dublin-Verfahren, also an der Außengrenze muss es passieren, nie funktioniert. Dann können wir uns in Deutschland auch nicht so sklavisch daran binden, bis wir am Ende vollends die Sicherheit und die Kontrolle im Land verloren haben. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir jetzt dieser Tage eben sagen, wir sind in einer Art Notlage. Wir sollten EU-Recht an dieser Stelle dann auch mal aussetzen und sagen, an unserer Grenze geht es nicht mehr weiter, weil die Grenze dessen, was wir leisten können, was die Gesellschaft leisten kann, was sie auch leisten kann, um Sicherheit zu gewährleisten, angesichts der großen Zahl von vor allem jungen Männern, bei denen wir nicht wissen, wer, was, wann, warum zu uns ins Land gekommen ist, vor allem aus einem Kulturraum, weil das nicht mehr geht. Und wenn man eins lernen kann aus Solingen, dass er tatsächlich einen fassungslos macht und gleichzeitig leider keine Einzelsituation ist. Allein in der letzten Woche gab es mehrere Messer, Attacken in verschiedenen Städten. Es gab einen Kopfschuss in Frankfurt am Hauptbahnhof. Also das sind ja Zustände, die ich jedenfalls vor 10, vor 20 Jahren in diesem Land nicht kannte. Und wir müssen endlich im Sinne auch nationaler Souveränität und Sicherheit sagen, wenn das EU-Recht nicht funktioniert, dann kann es am Ende uns auch nicht in eine Situation bringen, wo wir uns hier selbst aufgeben.
So, Herr Thüm ist gerade angesprochen worden. Herr Thüm, das mit Belgien, um das kurz abzuräumen, stimmt das? Läuft das so?
Ich bin jetzt kein Experte für die Situation in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nur, dass in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, die Rückführungen nach Frankreich, wenn sie denn stattfinden, auch mit dem Bus stattfinden oder einfach mit dem Polizeiwagen. Aber das löst ja die Probleme häufig nicht. Wenn jemand von Stuttgart nach Paris geschickt wird, dann kann er mit dem nächsten Zug oder Bus zurück nach Baden-Württemberg kommen, wenn er es unbedingt will. Und nach den europäischen Regeln, wenn man sie dann einhält und die deutschen Gerichte zwingen die Behörden dazu, die einzuhalten, muss dann das ganze Verfahren von neuem beginnen. Und da hat natürlich Herr Spahn recht, das ist dysfunktional, das funktioniert
nicht. Das Juristische ist wirklich echt interessant an dem Punkt. Und wir sollten auch versuchen, differenziert darüber zu reden. Sie sagen, da wird jemand zurückgebracht nach Paris mit dem Auto. Aus Baden-Württemberg möglicherweise sogar mit dem Elektroauto. So, weil grüne Regierung. Der setzt sich in Zug, fährt wieder zurück. Dann beginnt das gesamte Verfahren wieder von vorne.
Genau, da muss Deutschland ihn anhören, da muss man den Bescheid erlassen, dann kann die Person vor Gericht ziehen und nachdem ein Gericht grünes Licht gegeben hat.
Obwohl er schon mal abgelehnt worden ist.
Das ist Stand der europäischen Rechtsprechung und ich verstehe, dass die Politiker das frustriert, aber es ist nun mal das, was schwarz und weiß in dieser
Dublin-Verordnung drinsteht. Also, da wird ein Verfahren durchgeführt, das wird abschlägig beschieden. Dann fährt er zurück nach Paris oder Bulgarien, was auch immer, kommt zurück und dann fangen wir wieder von vorne an.
Genau, das passiert hin und wieder durchaus.
Nach der Logik müsste man eigentlich an der Grenze sehen, Datei, der war schon mal hier abgelehnt, kommt nicht ins Land. Das wäre die logische Antwort. Und wissen Sie, was ja passiert ist? Wir sagen den Leuten dann, ist so, weil das Rechtssystem so ist. Das System ist so, wir können nichts machen. Aber wenn wir das bei so einem Thema ständig sagen, dann sagen die Leute irgendwann, dann wollen wir das System so nicht mehr. Und das ist ja das, was wir sehen in Umfragen, in der Stimmung im Land, dass wirklich bei diesen Wahlergebnissen, bei diesen Umfrageergebnissen im Grunde ja fast die Systemfrage gestellt wird, wenn ich mir anschaue, wie die Extreme zur Linken und zur Rechten da abschneiden. Und deswegen müssen wir raus aus dieser Situation, dass wir durch internationales europäisches Regelwerk im Grunde schon fast Kafkaesk uns selbst völlig gefesselt haben.
Weil wenn ich da einhaken darf, ich habe nur erstmal beschrieben, wie die Rechtslage ist.
Ja, aber das ist doch interessant. Das wollen wir genau das ändern. Würde ich gerne mal hören.
Genau. Man hätte das ändern können. Man hätte im Juni wurde eine europäische Asylreform beschlossen, die ab 2026 dann gelten wird. Dort wurden aber im Detail wurde da viel geändert. Aber genau die Regeln, wie ich sie gerade beschrieben habe, werden auch ab 2026 weiterhin gelten. Das heißt, die Europäische Union hat es aus Gründen, die man auch erklären kann, nicht geschafft, dieses Regelwerk, was in der Praxis nicht funktioniert, grundlegend zu überarbeiten. Und das führt natürlich zu einem Frust auf Seiten nicht nur der Politiker, sondern auch auf Seiten der Bevölkerung. Und das führt dann dazu, dass die Politik verzweifelt irgendwelche Instrumente sucht, mit denen sie der Bevölkerung das Signal vermitteln kann, dass man die Situation halbwegs unter Kontrolle hat. Und das Problem ist, dass all diese Instrumente auch funktionieren, dass aber keines dieser Instrumente alleine die Lösung bringt. Und wenn man da rauskommen will aus dieser Schwierigkeit, dann muss man auf Kontrollsignale setzen. Da muss man der Bevölkerung sagen, ich habe ein Instrument, damit signalisiere ich dir, dass ich handle, ja, aber muss sich bewusst sein, dass man im Windschatten noch sehr viel mehr machen muss.
Anne Hennig hat gerade die Abschiebezahlen zitiert. Wie haben die sich nochmal verändert? Ich erlebe häufig in der Sendung, dass dann, soll man sagen, dialektisch und rhetorisch sehr geschickt mit Prozentzahlen argumentiert wird. Dann sagt man, ja, die Abschiebungen sind um so und so viel Prozent nach oben gegangen. Und dann ist sozusagen der Konter zu sagen, erzählen Sie doch mal, was das in absoluten Zahlen eigentlich wirklich heißt. Und dann stellt man fest, es ist sehr, sehr wenig. Mhm. Was ich nicht wusste ist, offensichtlich passiert ein großer Teil dieser Abschiebungen auch nicht in Länder, in die eigentlichen Herkunftsländer, sondern da wird vor allen Dingen abgeschoben nach Österreich, nach Italien und sozusagen Länder in Europa. Ist das wahr?
Also wenn es der Wunsch ist, Migrationsströme zu lenken, dann ist mein Eindruck, dass Abschiebungen dafür nicht geeignet sind. Und natürlich müssen Abschiebungen stattfinden, um geltendes Recht durchzusetzen. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, Olaf Scholz schmückt sich ja gerade damit, dass seine Abschiebeinitiative wirke. Er hat im vorigen Jahr dem Spiegel ein großes Interview gegeben und angekündigt, man werde im großen Stile abschieben. Sagt jetzt, die Zahlen seien um 30% gestiegen. Das stimmt im Grunde auch.
Und da sind sie wieder, die 30%.
Genau.
Aber in absoluten Zahlen reden
wir. Jetzt muss ich mal kurz einordnen. Ja. Genau. Also es sind im März dieses Jahres hatten wir 232.000 ausreisepflichtige Menschen in Deutschland. Davon hatten um die 40.000 auch keine Duldung. Und von diesen 40.000 sind im ersten Quartal von Januar bis März 5.000 Menschen abgeschoben worden. Das ist sozusagen schon der neue Erfolg, wenn man das daran messen will.
Wohin sind die abgeschoben worden?
Das kann ich Ihnen gerade nicht sagen. Wir können nach Syrien und Afghanistan nicht abschieben. So. Und das sind aber die Länder, aus denen die meisten Geflüchteten kommen.
Gut, aber bei Syrien, Afghanistan ist ja Stand jetzt die Anerkennungsquote auch sehr, sehr hoch. Das 80-90%. Das heißt, das sind auch gar nicht die Länder, um die es hauptsächlich aktuell geht, wenn es um Abschieben geht. Aber man kann so eine, wenn man es nennen will, Faustformel für letztes Jahr ist, es sind pro Tag etwa so viele wahrscheinlich nach Ende des Verfahrens Ausreisepflichtige Abzuschiebende reingekommen pro Tag, wie wir pro Monat abschieben. Und das sagt im Grunde schon das ganze Problem. Abschieben ist natürlich wichtig im Rechtsstaat, Recht durchzusetzen, die Rückführung zu machen, aber das ist nicht angesichts der großen Zahl von Menschen, um die es geht. Das lösen wir nicht durch Abschiebung.
Ist schon klar, verstanden.
Ist das, der Schlüssel liegt an der Grenze und nicht in Verfahren im Land.
Wissen Sie aber, was man fassungslos macht? Dass wir vor 3 Wochen darüber diskutiert haben, ob Grenzkontrollen Sinn machen. Jetzt will
Im
keiner
Rahmen
darüber
der
reden.
Europameisterschaft eingeführt.
Genau, und jetzt auch weiter verlängert wurden von Innenministerin, meiner Meinung nach, nur um zu punkten bei den Wahlen jetzt im Osten. Aber dass die Sicherheitsapparate seit Jahren sagen, dass die IS und andere Terrororganisationen den Flüchtlingsrouten nutzen, um Terrorstrukturen in Europa, in Deutschland aufzubauen, bewusst aufzubauen. Und dass wir nicht unterscheiden können zwischen Leuten, die Schutz suchen, die vom Krieg fliehen, und zwischen Menschen, die bewusst nach Europa kommen, um Anschläge hier zu veroben. Und dass da nicht gehandelt wird, dass wir keine Mechanismen haben, wie wir den Unterschied machen, zeigt, wie dysfunktional das Ganze ist. Und das machen die Leute nicht mehr mit. Und da brauchen wir Antworten. Und zwar Antworten, wo wir die Bevölkerung mitnehmen und ihnen erklären, warum wir etwas tun und wie wir etwas verbessern wollen. Dann die Situation, wie sie heute ist, ist lebensgefährlich.
Wenn wir uns mal, Herr Thüm, den Fall in Solingen anschauen, da kommt dieser Mann 2022, wenn ich das richtig im Kopf habe, ins Land. Dann wird diese Anfrage nach Asyl wird abschlägig beschieden. Man sagt, du musst wieder zurück nach Bulgarien. Was passiert dann?
Dann haben die deutschen Behörden, nachdem die Gerichte grünes Licht gegeben haben, und das haben sie in dem Fall, 6 Monate Zeit, um die Person nach Bulgarien abzuschieben. Und in diesen europäischen Dublin-Regeln steht auch, dass wenn die Abschiebung scheitert nach Bulgarien, dass danach regelmäßig 6 Monaten Deutschland ganz regulär ein Asylverfahren durchgeführt werden muss. Weil am Anfang wurde ja gar nicht festgestellt, dass der Mensch keinen Asylantrag bekommt, sondern es wurde nur festgestellt, Deutschland ist nicht zuständig, Bulgarien muss das machen. Und wenn die 6 Monate abgelaufen sind, gibt es dann ein reguläres Asylverfahren in Deutschland. Und bei dem kam dann raus, dass dieser Mensch diesen subsidiären Schutz bekommt, weil in Syrien Bürgerkrieg herrscht und die Sicherheitslage sehr schlecht ist. Das heißt, der Attentäter hatte nachher einen Schutzstatus, hat sich ganz regulär in Deutschland aufgehalten. Wenn man das hätte ändern müssen, dann müsste man die Situation in Syrien neu bewerten und sich die Frage stellen, ob nicht zumindest einzelne Regionen inzwischen so sicher sind, dass man dorthin abschieben kann.
Was die Leute ja wahnsinnig macht und ehrlich gesagt etwas, was auch schwer zu verstehen ist, ist, wenn dann immer so auch so eine Floskel, die dieser Tage häufig zu hören ist, der ist nicht auffällig geworden. Ich verstehe das nicht. Können Sie mir das mal erklären? Ich finde, jemand, der irregulär in dieses Land reist, ist erstmal schon mal dadurch auffällig geworden. Oder habe ich da eine falsche Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit?
Herr Lanz, in dem Moment, man muss ja europäischen Boden betreten, wenn man in Deutschland Asyl beantragen will. Oder beziehungsweise wenn man in Europa Asyl beantragen will. Und irreguläre Migration wird in dem Moment regulär, indem ich sage Asyl. Das können wir jetzt schlecht finden oder nicht, aber es muss ja einen Weg geben, Und da habe ich auch überhaupt nichts dagegen, um Gottes Willen, in Deutschland oder in Europa Asyl zu beantragen. Dann muss man diesen Kontinent betreten. Eine andere Möglichkeit hat die Europäische Union. Das ist ja Teil der Wahrheit, hat auch eine deutsche Bundesregierung noch nicht eröffnet.
Okay, aber der kommt in Bulgarien an. So, dann sagt man, du musst zurück aus Deutschland zurück nach Bulgarien. Und dann sagt man, der ist nicht auffällig geworden. Der war aber 6 Monate offenbar für die deutschen Behörden nicht zu finden.
Ja,
da kann man doch nicht sagen, irgendwie da ist jemand, der ist. Das ist alles in bester Ordnung.
Erstmal ist natürlich ist deswegen nicht auffällig. Ich verstehe, dass das Wort irritiert, weil die Zahl so groß ist, dass es leider keine Ausnahme, sondern eine viel zu große Regel ist. Das macht Sinn, wenn jetzt darüber diskutiert, welcher Oberbürgermeister, ich glaube, der in Bielefeld wäre in diesem Fall zuständig gewesen, hat da welche Behörde. Ich finde, das wird einfach der Situation nicht gerecht. Die Zahl ist so groß, dass wenn man einfach mal eine Ausländerbehörde besucht, sich mit denen dort unterhält, die echt keine leichte Aufgabe haben, die schiere Zahl macht es fast schon unmöglich, den Dingen vernünftig nachzukommen. Aber man könnte ja zum Beispiel auch einfach mal sagen, wer ausreisepflichtig ist, auch nach Bulgarien, kriegt ab dem Tag keine Leistungen mehr. Also allein so eine Regelung mal herzuleiten und zu sagen, das ist Ende von Sozialleistungen, das ist Ende von Geld, das ist Ende von Unterstützung, würde ja auch schon einen Unterschied machen. Aber im Kern, ich komme da jetzt immer wieder darauf hin zurück, weil ich erlebe auch, dass die öffentliche Debatte so versucht wird, gerade auch von der Bundesregierung, von Messer bis Abschieben bis Bulgarien, immer wieder in andere Themen zu lenken. Das Kernthema ist und bleibt, und das ist es seit 10 Jahren, das war es auch schon zu unserer Regierungszeit. Und es gibt den dialektischen Satz, irgendwann schlägt Quantität in Qualität um und spätestens mit Solingen schlägt es auch qualitativ nochmal um in der Debatte. Da spüren wir doch alle, dass das ein Kipppunkt ist, auch in der Akzeptanz, in dem was geht. Wir müssen an der Grenze dieses Themas Herr werden und am Ende auch an der Außengrenze entsprechend zurückweisen. Im Moment ist es so, die Botschaft in der Welt ist, wenn ich irgendwie Europa erreiche, bleibe ich zu nahezu 100% da. Ich kann mir zu nahezu 100% das Land in der EU aussuchen. Deswegen kommen ja auch so viele nach Deutschland. Ich kriege zu nahezu 100% Sozialleistungen und in Deutschland neuerdings absehbar auch noch eine Staatsbürgerschaft, was das Ganze ja noch mehr ad absurdum führt. Diese Botschaft geht nicht mehr. Es ist hart. Wir wollen Menschen helfen, aber wir können den Menschen nicht helfen, indem sie alle nach Deutschland kommen. Mittlerweile leben 5% der Syrer der Welt in Deutschland. 1% der Afghanen der Welt leben mittlerweile in Deutschland. Das kann so nicht funktionieren, dieses System, dass wir das in Deutschland lösen. Peter Scholl-Latour hat mal gesagt, wer ganz Kalkutta aufnimmt, halb Kalkutta aufnimmt, der hilft nicht Kalkutta, der wird irgendwann wie Kalkutta. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch sagen kann, wie Peter Scholl-Latour. Aber es beschreibt natürlich das Phänomen, das wir seit einigen Jahren in Deutschland sehen. Das fängt ja schon beim Hauptbahnhof in Hamburg, wo ich gerade angekommen bin, an. Es hat sich was verändert im Land.
Aber die ganze Debatte fragt man sich auch, wer schützt eigentlich die Deutschen? Wer schützt eigentlich die Migranten, die von Islamismus fliehen und nach Europa kommen? Wie viel Kraft hat ein Land, hat eine Gesellschaft, um Menschen zu integrieren? Und wir haben eine Kraft, aber er ist sehr begrenzt. Das heißt, wenn wir Leute aufnehmen und das auch richtig machen wollen, dann geht es nicht mit 500.000 Menschen. Dann geht es vielleicht von 100 oder 200.000 Menschen. Der Rest sind physisch in Deutschland, aber emotional noch nie angekommen. Und das ist genau die Gruppe, von denen dann die Islamisten rekrutieren und Menschen für sich gewinnen, weil sie keine Chance haben. Und das alles als Moral zu verkaufen, zu sagen, wir sind auf die bessere Seite, weil wir vor Aufnahme von Menschen und weil wir Menschen helfen wollen. Wir helfen niemandem, wenn wir ihn aufnehmen und in Deutschland im Stich lassen. Und das ist die Situation, die wir gerade haben.
Über die Ideologie dahinter müssen wir auch gleich noch mal intensiver sprechen. Anne Hähne, ich wollte gerade, und dann hätte ich gerne noch mal ein paar juristische Fragen an Herrn Thüm.
Also Sie sagen Kipppunkt, Herr Spahn. Das finde ich, ist die falsche Formulierung. Der Zeitgeist in Deutschland hat sich doch längst verändert. Wir reden überhaupt nicht mehr so wie 2015 oder 2016. Der Zeitgeist ist rechter geworden. Und das meine ich jetzt nicht wertend im Sinne von rechtsextrem, sondern einfach als Pendant zum linken politischen Spektrum. Wir haben einen Kanzler, der sagt, wir müssen im großen Stil abschieben. Wir haben eine CDU, die in ihrem Grundsatzprogramm schreibt, wir brauchen Asylzentren in Drittstaaten, wo die Leute also ihre Asylverfahren abwarten. Wir haben Daniel Bayaz aus Baden-Württemberg, der grünen Finanzminister dort, der relevante Verschärfung in der Asyl-, Migrations-, Sicherheitspolitik fordert. Wir haben Annalena Baerbock, die sich inzwischen sogar offen dafür zeigt, in Einzelfällen nach Syrien oder Afghanistan abzuschieben. Das ist eine Meldung von heute. Das heißt, wir haben doch kein Debattenproblem in Deutschland. Es ist der Zeitgeist ist längst ein anderer als 2015, sondern es geht jetzt darum, pragmatische Lösungen zu finden. Und da habe ich manchmal ein bisschen die Sorge, ob das Ihre Partei gelingt, die ja mit Verlaub 2015, 2016 unter der Kanzlerin Angela Merkel überhaupt erst den Eindruck erweckte, als ob Migrationspolitik relativ ungeregelt ablaufen könne. Also das ist ja der Startpunkt dessen, was wir heute hier erleben. Und jetzt geht es darum, pragmatische Lösungen zu finden, die ja teilweise auch schon existieren. Es gab ein Türkei-Abkommen, was zum Beispiel dazu beigetragen hat, das Sterben im Mittelmeer zu beenden. Auch das, jedenfalls für eine kurze Zeit. Auch das muss ja unser Ziel sein.
Italien ein ähnliches Abkommen jetzt mit Tunesien, das auch dazu geführt hat, dass die Zahlen deutlich runtergegangen sind. Also, ich will nur sagen, es gibt diesen Moment. Ich würde gerne noch einmal zu Solingen, Herr Thüm, wenn Sie erlauben. Also da gibt es sozusagen diese Ansage der deutschen Behörden. Nach 6 Monaten... Ja, oder ihr habt 6 Monate Zeit, diesen Mann zurück nach Bulgarien zu schaffen, um dort das Verfahren durchzuführen, weil er zunächst mal bulgarischen Boden betreten hat. Bulgarien erklärt sich, das entnehme ich der Presse, sehr schnell bereit, das zu tun. Das heißt, da gibt es kein Problem mit Bulgarien, da gibt es kein Land, das sich weigert, den zurückzunehmen, sondern die Bulgaren sagen, okay, machen wir. Und dann passiert was?
Dann funktioniert erstmal was Gutes. Die nordrhein-westfälischen Behörden kriegen es hin, einen Abschiebungsflug zu organisieren. Das ist durchaus nicht selbstverständlich, weil viele Abschiebungen werden erst gar nicht probiert. In dem Fall haben sie es jedenfalls probiert. Allerdings haben sie die Person dann in dem Augenblick, wo sie sie abschieben wollten, in der Flüchtlingsunterkunft nicht angetroffen.
Was heißt das, nicht angetroffen? Über diese Formulierung stolper ich jetzt seit Tagen.
Der ist untergetaucht.
Ja, was heißt untergetaucht? Ich höre Herbert Reul, der sagt auf die Frage, der ist ja untergetaucht. Nee, so richtig untergetaucht ist er nicht. Also eigentlich wussten wir schon, wo der ist. Was jetzt?
Ja, der hat da wohl prinzipiell noch gewohnt. Nur in dem Augenblick, wo die Polizei die Unterkunft betreten hat, hat sie ihn wohl nicht angefunden. Entweder, weil er sich versteckt hat oder weil er in der Nacht woanders war. Das heißt, die Polizei...
Wusste der vorher Bescheid?
Das wissen wir alles nicht und das werden wir wahrscheinlich auch nie herausfinden, es sei denn, er erzählt uns das. Das muss man auch akzeptieren, dass man gewisse Sachen...
Aber wie läuft das in der Regel?
Nur um das aufzuklären, was Herbert Reul meinte, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, nach allem, was wir wissen, hat er sich anschließend wieder in der Unterkunft gemeldet. Es gibt so ein Meldesystem, DAISY, es gibt so komische Abkürzungen in der Europäischen Union. Jedenfalls hat er sich wieder gemeldet. Warum ist das wichtig? Wenn er danach nie wieder sozusagen registriert worden wäre, wäre die Zeit der Rückführung nach Bulgarien auf 18 Monate verlängert worden.
Weil man dann offiziell behördlich hätte sagen können, der ist untergetaucht.
Genau. Das Problem ist, jetzt könnte man ja sagen, dann bringt ihn halt am nächsten Tag rüber. So, und da sind wir wieder bei der Dysfunktionalität. Bulgarien sagt natürlich grundsätzlich, wir nehmen ihn zurück. Wir nehmen ihn aber am Tag X, Uhrzeit Y, am Punkt Flughafen B zurück. Und dann gibst du einen Rückführungsflug und nur dann geht das. Und wenn man ihn dann morgen erwischt, sagen die wer auch immer, Bulgarien, jedes andere Land im Zweifel, na, heute nicht, vielleicht in 3 Monaten wieder. Ich will damit nur sagen, das klingt so nach, also dieses ganze System, da kommen wir immer wieder hin zurück. Und das kann man halt an diesem Einzelbeispiel mit seinen ganzen Blüten, und wir kennen doch diese Beispiele, die haben wir ja alle schon mehrfach diskutiert, in all den tragischen Ereignissen und Vorfällen der letzten Monate und Jahre. Mhm. Dieses EU-Asylsystem funktioniert vorne und hinten nicht. Es ist leider nicht gelungen, auch im letzten Jahr nicht, es wirklich vom Kopf auf die Füße zu stellen, weil es die notwendigen Mehrheiten dafür einmal mehr im Europäischen Parlament nicht gegeben hat. Und ich will nur sagen, die EU, die Europäische Union, ist immer noch ein Verbund nationaler, souveräner Staaten. Und am Ende des Tages muss das auch in unserem Interesse funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, und das tut's nicht, dann lasse ich mir jetzt auch nicht andauernd EU-Recht vorhalten, das dysfunktional ist. Dann müssen wir zum Schutz unserer Bevölkerung, zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, weil wir gar nicht wissen, wer es ins Land kommt, zur Fähigkeit, diejenigen, die da sind, überhaupt integrieren zu können. Wir kommen ja gar nicht hinterher, denjenigen, die da sind, vernünftig Angebote zu machen. Müssen wir sagen, in einer Art Notlage, wir setzen jetzt EU-Recht aus. Okay. An unserer Grenze geht es nicht mehr weiter.
Nochmal das Rechtliche. Also, das heißt, da ist ein Staat, der zunächst mal gar nicht verhindert, dass jemand illegal über die Grenze kommt.
Bulgarien oder Deutschland?
Nee, Deutschland.
Genau, sie müssen ihn sogar ins Land lassen. Das sind die europäischen Regeln. Man kann an der Grenze einen Asylantrag stellen und da muss man dieses ganze Verfahren durchführen, was in dem Fall des Solinger Attentäters
so, das Zweite ist, der Staat. Und ich komme da deswegen darauf zurück, weil diese berühmte Formulierung, die volle Härte des Gesetzes. Ist es die volle Härte des Gesetzes, wenn der Staat dann an irgendeinem Tag X mal versucht, ein bisschen an die Tür zu klopfen und sagt, pass auf, heute würden wir gerne mit dir nach Bulgarien fliegen und morgen dann aber nicht mehr? Ist das volle Härte des Gesetzes?
Nee, natürlich nicht. Und es wirft ein Schlaglicht darauf, wo eines von den vielen Problemen steckt. Mhm. Die Behörden sind schlicht überfordert. Die schaffen es derzeit nicht, die Ausreisepflicht, die im Gesetz steht, in allen Fällen konsequent durchzusetzen. So, und das hat Ursachen.
Ja, und dann dritter Punkt. Der war offenbar juristisch beraten. Der weiß, 6 Monate läuft jetzt die Uhr. Und interessanterweise, nach allem, was man weiß, 6 Monate sind um. Er ist nicht auffindbar. Und am 4. Tag nach Ablauf der 6-Monatsfrist ist er plötzlich wieder da.
Wenn das so stimmt, dann hat er die Regeln schlau ausgenutzt. Ich würde ihm da gar keinen Vorwurf draus machen, sondern wir haben ja die Regeln gesetzt. Und wenn die Menschen die da nutzen, dann ist das ja ihr gutes Recht. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir die Regeln so haben wollen oder ob wir die Regeln nicht so ändern, dass sie in der Praxis besser anzuwenden sind.
Übrigens, hätte die Polizei ihn getroffen und mitgenommen zum Flughafen, entscheidet immer noch der Pilot, ob er mitnimmt oder nicht. Und es gibt viele Piloten, die das nicht machen. Und laut niedersächsischer Regierung, glaube ich, gab es jetzt ein Schreiben vor ein paar Tagen, wenn ein Asylbewerber beim Abschiebung Widerstand leistet oder sagt, nee, ich möchte das nicht, dann haben die Polizisten das nicht weiter zuvor.
Das bringt uns übrigens zu dem Punkt. Nur Frau Baerbock und Co., ich höre das ja alles. Und ich habe auch Olaf Scholz letztes Jahr gehört, abschieben im großen Stil. Ich habe gehört, was er nach Mannheim gesagt hat. Aber ich sehe doch, was passiert. Allein über das Thema Bezahlkarte für Flüchtlinge, damit es kein Bargeld mehr gibt, ist bis heute nicht vollständig umgesetzt. Reden wir seit 9 Monaten, glaube ich. Migrationspakt, die Grünen, anwaltliche Beratung, haben noch in den letzten Metern des Rückführungsgesetzes, das eigentlich zu schnelleren Abschiebungen führen sollte, eine zusätzliche anwaltliche Beratung als Pflichtberatung eingeführt, um die Dinge noch weiter zu erschweren. Das eine ist jetzt sozusagen die Rhetorik, all das, was einmal mehr gesagt wird, auch mit Blick wahrscheinlich auf nächsten Sonntag. Das andere ist das, was faktisch nicht entschieden wird. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, den wir auch machen, den auch Friedrich Merz heute nochmal gemacht hat, den haben wir schon mal vor 9 Monaten gemacht, mit dem Migrationspakt. Wir sind bereit, wenn es mit den Grünen nicht geht. Und ich sehe nicht, wie das mit denen gehen soll. Die sehen ja das Problem gar nicht, wenn ich mit denen rede, was wir im Land haben.
Die Grünen haben doch der Bezahlkarte beispielsweise zugestimmt.
Ja, wie lange hat denn die Bezahlkarte im Bundestag gebraucht? 4, 5 Monate, weil sie noch 5 ABAs eingeführt haben in das Gesetz. Wir sind bereit und wir wollen dafür gar nicht in eine Regierung. Die Ampel kann weitermachen. Wir wollen da sicher nicht mitregieren. Mhm. Wir sind aber bereit, den notwendigen Gesetzen zu einer Mehrheit zu verhelfen. Mhm. Weil es einfach wir reden alle 3, 4 Monate über dieselben Themen, aber es wird nichts entschieden.
Dann lass uns doch einmal kurz den Einschub machen, den juristischen Einschub, weil Herr Thümer heute da ist und Anne Hennig auch da ist, die sich auch intensiv damit beschäftigt. Was könnten wir denn heute rechtlich machen? Ich habe hier in der Sendung so häufig die Situation, sitzen auch Politiker der Ampelparteien beispielsweise da und sagen, na, wir würden ja, aber wir können ja nicht, weil Verfassungsgericht und weil andere Gerichte und weil Verwaltungsgerichte und weil überhaupt europäisches Recht und so weiter, dürfen wir alles gar nicht. Und dann wird so ritualhaft einfach immer wieder sozusagen auf den Rechtsstaat verwiesen und dann sagt man, wir sind ja stolz auf unser Asylrecht und historisch auch sehr gut zu begründen. Und dann gibt es Menschen wie Thorsten Frey zum Beispiel, die dann sagen, wir müssen mal darüber nachdenken, ob wir das weiter so machen können, weil das Asylrecht, das nach dem Grauen des Zweiten Weltkrieges so verankert wurde, ist längst zu einem Einwanderungsrecht quasi mutiert und war so nicht gedacht. Was würde denn Stand heute schon gehen? Und was könnten wir tatsächlich relativ schnell ändern?
Es braucht immer einen Kriterienmix, es braucht einen Instrumentenmix, wie so ein Werkzeugkasten zu Hause, wo man verschiedene Instrumente hat, die man dann gut kombiniert. Und das Beispiel des Solinger Attentäters wirft wirklich ein Schlaglicht darauf, was es braucht. Wir müssen die Behörden endlich...
Also man kann daraus was lernen, um es nochmal deutlich zu sagen.
Absolut, gut. Wir müssen die Behörden örtlich ausstatten, damit sie Personal und Ressourcen haben, um das Recht anzuwenden. Wir müssen die Abläufe optimieren, damit es nicht länger so ist, dass 2 Behörden nicht wirkungsvoll miteinander kommunizieren können, weil sie unterschiedliche IT-Systeme haben. Und dann schicken sie Printakten hin und her. Das ist natürlich von vorgestern und völlig ineffizient.
In dem Fall wer?
Wenn zum Beispiel in Bundesländern gibt es unterschiedliche Behörden, da sind die IT-Systeme nicht kompatibel. Die Folge ist, dass man dann Papierakten hin und her schickt. Das ist natürlich völlig ineffizient und ist von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich. Da arbeiten die Länder auch seit längerem dran und das muss jetzt forciert werden und beschleunigt werden. Und da müssen wir was Drittes, und das ist das Beispiel vom Betreten des Nachbarzimmers oder der Beantragung der Abschiebungshaften, gutes Beispiel. Die Regeln sind inzwischen so kompliziert und vielleicht auch so streng geworden in den letzten Jahren, dass die Behörden massive Ressourcen einsetzen müssen, um in jedem Einzelfall das Recht überhaupt anzuwenden. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wo wir das Recht entschlacken können, ohne die rechtsstaatlichen Standards abzuschaffen, damit es in der Praxis leichter zu vollziehen ist. Und dazu, und wenn wir das schaffen, dann können wir relativ kurzfristig Verbesserungen erreichen. Und langfristig kann man darüber nachdenken, ob man das ganze Asylrecht dann prinzipiell anders aufstellt. Das ist aber nichts, was man über Nacht erreichen kann. Der Vorschlag von Thorsten Freiheit war, das individuelle Asylrecht abzuschaffen. Das kann man von mir aus drüber diskutieren. Nur man muss sich bewusst machen, was man dafür leisten muss. Man muss das Grundgesetz ändern. Man muss die europäische Asylgesetzgebung fundamental anders aufstellen. Man muss internationale Verträge ändern. Das dauert Jahre, kann auch leicht ganz scheitern. Jahre. Weil eine Änderung der europäischen Verträge fordert in manchen Ländern eine Volksabstimmung, wenn man wirklich an die Menschenrechte rangeht und dort was ändern will. Das kann man machen. Aber es ist nichts für heute und übermorgen, und deswegen muss man wahrscheinlich mehrgleisig fahren. Kurzfristige Verbesserungen im Vollzug, in der Kooperation mit Herkunftsländern, und langfristig kann man dann über ein neues oder anderes System nachdenken.
Und könnten wir heute schon rechtlich Menschen, die an die deutsche Grenze kommen und das Wort Asyl aussprechen, könnten wir die zurückweisen?
Nach dem Wortlaut der Dublin-Regel nicht, weil wir müssen dann genau das Verfahren durchlaufen, was man im Fall des Solinger Attentäters vergeblich versucht hat. Man kann jetzt versuchen, so eine Ausnahmeklausel, die in europäischen Verträgen existiert, zu aktivieren. Das ist prinzipiell auch möglich. Der Europäische Gerichtshof hat es anerkannt, dass es die Möglichkeit gibt, so eine Ausnahmeklausel zu aktivieren. Allerdings hat er in bisher allen Fällen, wo ein Mitgliedstaat das versucht hat, diese Idee zurückgewiesen. Also das ist mehr als riskant, aber man kann das probieren.
Was heißt riskant? Hier geht es dann höchstens um ein rechtliches Risiko. Ja. Wir haben aber ein faktisches Thema. Und was einfach nicht mehr geht, das fängt übrigens über ganz viele Themen. Ja, okay. Bürgergeld, ja. Verfassungsgericht, Migration, EU-Recht. Also ich komme noch mal zu dem Punkt. Wir sagen den Leuten an allen möglichen Stellen, die souverän gewählten Abgeordneten können das gar nicht entscheiden, weil das alles verrechtlicht worden ist. Und das führt nach meiner Wahrnehmung schon seit vielleicht sogar ein, zwei Jahrzehnten schrittweise zu diesem massiven Frust, zu dieser Enttäuschung, zu dieser Entkopplung von politischen Verantwortung und der Möglichkeit, tatsächlich was zu entscheiden. Und das ist auch das, was wir an Vertrauensverlust in den Umfragewerten ja sehen und möglicherweise auch am nächsten Sonntag sehen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, ist diese Ausnahmeregelung, ich nenne es Notlage, Ausnahmeregelung, was auch immer, gerade nach einem solchen Terroranschlag, wo es um die Sicherheitsfrage geht, wissen wir eigentlich, wer mit welchen Absichten, Herr Mansour hat darauf hingewiesen, dass ja sogar gesagt wird von IS und anderen, wir nutzen diese Wege, wer kommt mit welchen Absichten ins Land, und das Thema der faktischen Überforderung. Wir sind überfordert als Gesellschaft, das fängt in jeder Kita, in jeder Schule, auf dem Wohnungsmarkt an, müssen wir als souveräner nationaler Staat in der Lage sein zu sagen, hier geht es an der Grenze für Leute, die nicht das Recht haben, EU-Bürger, Visum, Aufenthaltsgenehmigung, Deutsche, nicht weiter. Zumal eins will ich nochmal sagen, nach Dublin, also die ganze Logik ist doch irre, nach der EU-Regelung müssten Asylverfahren alle in den Grenzstaaten stattfinden. Also warum gibt es überhaupt eine Regelung, die sagt, wenn einer bei uns ankommt, mitten im Kontinent, müssen wir ein Verfahren durchführen? Also die Regelung ist doch eindeutig, das Verfahren ist durchzuführen, im Grenzstaat, in diesem Fall Bulgarien. Warum? Also wir haben das alles, wie gesagt, so Kafkaesk verrechtlicht, dass wir gar nicht mehr rausfinden und uns seit Jahren erzählen, was alles nicht geht.
Genau.
Und deswegen müssen wir, glaube ich, wirklich den Notausknopf drücken für dieses System und nochmal von vorne anfangen.
Was mich nur wundert, Herr Spahn, Sie kommen ja nicht von irgendeiner Partei, sondern Sie kommen von der CDU, und die CDU stellt die Kommissionspräsidentin auf europäischer Ebene. Sie haben jetzt sehr oft auf die Europäische Union geschimpft. Es ist vorhin erwähnt worden, kürzlich erst es gab ein neues Asylpaket.
Ja, wer beschließt denn das? Das beschließt doch nicht die Kommissionspräsidentin.
Naja, also die Kommissionspräsidentin ist ja schon eine bedeutende Persönlichkeit auf europäischer Ebene, und ich würde schon erwarten von einer Partei wie Ihrer, und da haben Sie eine nicht unwichtige Rolle, dass man da die Gespräche auch über die Gremien hinweg führt und vielleicht versucht, Einfluss zu nehmen, auch auf die Europäische Union und nicht nur hier sitzt und sozusagen schimpft auf etwas, worauf Ihre Partei schon auch mit Einfluss hat. Und ich will eines noch sagen, ich habe manchmal ein bisschen Sorge, dass ein unangenehmes Wording reinkommt, wenn wir über die Asylbewerber reden. Also wir haben jetzt mehrfach darüber gesprochen, wie Gesetze ausgenutzt werden oder Regelungen. Es sind Leute, die hierher kommen, weil sie damit Hoffnung verbinden. Vielleicht Hoffnung auf Schutz, vielleicht ist es aber auch nicht nur Hoffnung auf Schutz, sondern Hoffnung auf ein besseres Leben, auf mehr Wohlstand. Das können wir alles doof finden, aber ich glaube, es ist erstmal menschlich verständlich und dass jemand versucht herauszufinden, welche Regeln in Deutschland gelten und die Regeln für sich ausnutzt. Entschuldigung,
das haben wir selbst gesagt.
Genau, oder für sich nutzt oder versucht irgendwie zu seinem Besten auszulegen. Das macht, glaube ich, jeder, spätestens bei der
Nee, Entschuldigung, und, Herr Spahn, ich verstehe, was Sie sagen. Aber trotzdem müssen wir auch das Ganze kritisch betrachten. Klar. Wir müssen auch in der Lage, Fragen zu stellen. Und zum Beispiel zu fragen, warum gehen so viele Syrer, die Asyl beantragen oder Afghaner, zurück nach Afghanistan und machen ihr Sommerurlaub da oder besuchen die Familien. Das heißt, diese kritischen Fragen dürften nicht verallgemeinert werden. Es gibt Leute, die wirklich von Verfolgung und Krieg hierher kommen und sie haben auch das Recht auf Schutz. Aber trotzdem ist das System so kaputt, dass so viele Leute das ausnutzen, um hierher zu kommen, weil sie für sich eine bessere Zukunft haben wollen, weil sie keine Ahnung, besser verdienen können. Das ist alles legitim. Alles ist aber nicht Asyl. Und diese Fragen muss man auch stellen.
Aber der Punkt, da sind wir uns, glaube ich, ist, also ich verstehe jeden Einzelnen. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, in der gleichen Situation wäre, auch versuchen, auf der Suche nach einem besseren Leben oder nach Schutz mich auf den Weg zu machen. Deswegen diskutiere ich auch gar nicht sozusagen irgendwie eine Schuld oder Ausnutzung oder sonst was. Die Frage ist, wie ist das System, wie sind die Anreize und hilft es überhaupt, denn wirklich Schutzbedürftigen? Also es sind vor allem junge Männer. Wir haben ja gerade das Recht des Stärkeren. Wer es irgendwie schafft, vor allem junge Männer. Ich glaube, die Schutzbedürftigen sind im Zweifel Frauen und Kinder. Ja. Das System wird doch am Ende auch gar nicht dem eigentlichen Ziel
gerecht. Das System ist wahnsinnig zynisch.
Nur in der EU. Ja. Warum? Also das Europäische Parlament entscheidet ja. Die Kommission macht nur Vorschläge und die macht nur Vorschläge, von denen sie meint, dass sie durchkommt. Wenn ich in Athen bin, wenn ich in Madrid bin, wenn ich dort mit Partnern und Regierungsleuten spreche, dann sagen die einem mittlerweile ziemlich unverblümt, die wollen alle zu euch, das ist euer Problem. Also der Druck...
Das sagen Sie in Italien auch.
Der Druck, in der EU was zu ändern, entsteht aus meiner festen Überzeugung, und ich weiß, wie hart das ist, ich mache mir da übrigens nichts irgendwie vor, dass das alles leichte Entscheidungen sind, sondern das ist eine sehr, auch für den, der sie treffen muss am Ende, politisch in Verantwortung, sehr harte, schwere Entscheidung. Aber der Druck, überhaupt mal wirklich an den Grundfesten zu arbeiten, wird erst entstehen, wenn Deutschland seine Grenzen schließt und dadurch, ich sage Ihnen voraus, in Stunden, Österreich, Ungarn, Italien, alle anfangen, auch ihr Verhalten zu ändern. Weil im Moment ist natürlich die Variante Richtung Deutschland und Mitteleuropa auch eine, die für viele Probleme erlassen.
Würden Sie das machen, wenn Sie den Kanzler stellen könnten? Würden Sie dann jetzt die Grenzen schließen, und um sozusagen Druck auf die europäischen Partner auszuüben? Wäre das Ihr Weg?
Es ist jedenfalls das, was ich meiner Partei empfehlen würde, ja. Das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage...
Sie würden die Grenzen schließen?
Ja, also schließen für diejenigen, deutsche EU-Bürger, Visa, Aufenthaltstitel, kommen natürlich rein. Ich meine, die Bundespolizei war ja an diesem berühmten Wochenende im September 2015 auf dem Weg zur Grenze, um zu sagen, hier geht's nicht weiter. Die Hubschrauber flogen ja schon, um die Leute an die Grenze zu bringen, also die Bundespolizisten. Und der Befehl ist dann zurückgenommen worden.
Alles nachzulesen in dem Buch von Robin Alexander.
Und nach allem, was ich weiß durch Gespräche, war es auch so. Übrigens mit der Zustimmung von Sigmar Gabriel, dem damaligen SPD-Vorsitzenden. Und wahrscheinlich ist das eine der folgenschwersten Entscheidungen, an dem Wochenende das Signal nicht geändert zu haben, dass es an dieser Grenze nicht weitergeht. Also ich sehe nicht... Ich lasse mich gerne überzeugen. Ich sehe nur keinen anderen Vorschlag. Höre immer nur, was alles nicht geht. Wie wir sozusagen die Dringlichkeit der Lage, in der wir sind, anders um- und durchsetzen können, als dadurch, dass wir unsere Grenzen für dieses einfache Einreisen schließen.
Herr Mansour, Sie dürfen sofort, ganz kurz einmal, der Kleider, Sie, sagen Sie, machen Sie einen Punkt, dann habe ich einen kleinen rechtlichen...
Okay. Ich würde gerne irgendwann über Islamismus sprechen.
Das machen wir auch sofort und wir haben auch noch reichlich Zeit dafür. Aber ich würde gerne einmal, bitte im Schnelldurchgang, weil Vorschläge auf dem Tisch liegen, auch von Seiten der CDU. Und ich würde gerne von Ihnen, Herr Thüm, einfach nur wissen, check, check, geht oder geht nicht. Also, nach Syrien und Afghanistan, sagt Friedrich Merz, kann abgeschoben werden. Ist richtig? Kann?
Nach meiner Überzeugung hat sich die Situation vor Ort so verändert, dass man zumindest in Einzelfällen argumentieren kann, das ist möglich und dass man die Gerichte dann auch davon überzeugt.
Zweiter Teil des Satzes.
Verwaltungsgericht Münster sagt übrigens ja.
Ich weiß. Zweiter Teil des Satzes, und der ist entscheidend, weitere Flüchtlinge aus diesen Ländern nehmen wir nicht auf. Kann man das rechtlich? Kann man sagen, das Asylrecht gilt prinzipiell für alle, aber nicht für jemanden, der aus Afghanistan oder Syrien kommt?
Da wäre meine Rückfrage an Friedrich Merz oder von mir aus Jens Spahn. Das ist ja ein sehr abstraktes Ziel. Und mit welchen Instrumenten will man das erreichen? Mhm. Dass man das Asylrecht aussetzt oder abschafft, das hat ja Friedrich Merz nicht gesagt. Das ist nur eine Möglichkeit, das kann man diskutieren, wäre aber, wie ich vorhin gesagt habe, sehr schwierig, würde unter Umständen Jahre dauern, weil man so viele Rechtsakte ändern müsste. Aber es gibt indirekte Wege und ich nenne Ihnen auch ein Beispiel. Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, hat durch eine Kooperation mit dem Nachbarland Tunesien in Nordafrika dass im letzten Jahr mehr als die Zugangszahlen nach Italien um mehr als 50% zurückgegangen sind. Und das ist auch das, wo in Europa gerade die allermeisten drauf setzen, wohl wissen, dass die innereuropäischen Regeln letztlich nie gut funktionieren werden. Mhm. Man setzt darauf, mit Nachbarländern zu kooperieren, mit denen ins Geschäft zu kommen.
Ich will nur erklären, wie es zum Beispiel auch geht. Sicherer Drittstaat. Wir machen eine Partnerschaft, ein Abkommen. Ruanda bietet sich an. Es gibt aber im Zweifel auch andere Länder, wenn man mit ihnen redet. Und sorgen dafür, dass alle Asylverfahren und die Schutzgewährung, etwa für Syrer und Afghanen, in diesem Drittstaat stattfinden. Ist nach internationalem Recht
möglich? Warum nur für die?
Wir können das auch für alle machen, habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Die Frage war ja, geht das rechtlich?
Ja, aber warum für die?
Warum nicht? Weil wir schon 1 Million aufgenommen haben aus Syrien, 400.000 aus Afghanistan. Mhm. Und wir halt die Last, in Anführungszeichen, oder die Aufgabe, also können wir auch sagen, in der Welt vielleicht. Es gibt keinen Anspruch nach Deutsch. Es gibt ein Recht auf Schutz. Die internationale Gemeinschaft soll Schutz gewähren. Der Schutz muss aber nicht in Deutschland oder Europa stattfinden. Deswegen wäre sicherer Drittstaat ein Weg, das umzusetzen. Und übrigens, britische Gerichte haben entschieden, das ist rechtlich auch möglich.
Herr Thüm. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, was es braucht. Selbst wenn man schafft, den Drittstaat zu finden, der bereit ist, so ein Modell mit einem umzusetzen, dann muss man zusätzlich die europäische Gesetzgebung anpassen, damit die das noch leichter zulässt als bisher. Da könnte ich im Detail drauf eingehen, mache ich jetzt nicht. Und man muss drittens genau die Probleme in den Griff kriegen, die sich jetzt beim Fall des Solinger Attentäters gezeigt haben. Weil auch wenn man die Menschen nach Ruanda, Georgien oder sonst wohin schickt, muss man sie ja aus der Unterkunft abschieben in dieses Land. Also genau das, was im Fall von Solingen nicht geklappt hat. Und deswegen muss die Politik...
gar nicht mehr ins Land. Also erstmal, es ist schwierig, aber dieses seit 10 Jahren, wir erzählen uns alles, ist schwierig, aber keiner fängt mal was an, wird ja nicht mehr lange gut gehen. Das sehen wir doch alle. Wir können warten, bis die AfD bei 70% ist. Ich möchte gerne, dass wir aus der demokratischen Mitte diese Herausforderung lösen. Okay. Die demokratische Mitte beendet irreguläre Migration oder irreguläre Migration beendet die demokratische Mitte. Das ist meine feste Überzeugung. Ich habe lange über diesen Satz nachgedacht, aber wir sehen es in unseren europäischen Nachbarländern. Aber es geht. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wenn man will, ja, möglicherweise muss man EU-Recht ändern, aber es geht. Und es geht nicht darum, dass die Menschen dann erstmal in Solingen ankommen oder in Bielefeld. Es geht darum, dass sie direkt nach Betreten in den sicheren Drittstaat gebracht werden. Und wenn die Botschaft einmal da ist, ich bleibe nicht in Deutschland, sondern das Verfahren ist im sicheren Drittstaat, dann bin ich sehr sicher, wird auch der Anreiz sinken.
Juristisch kurz die Frage, wäre das möglich?
Da müsste man sehr viele Gesetze ändern, aber prinzipiell denkbar ist es ja. Nur, ich meine, das Beispiel zeigt ja, was es braucht. Ich verstehe, dass die Politik der Bevölkerung signalisieren will, wir haben das eine Instrument und das bringt die Lösung. Und man kann auch für die öffentliche Kommunikation auf dieses eine Instrument setzen, aber das wird nur funktionieren, wenn man im Windschatten dieses Instrumentes noch sehr viele nationale und internationale Maßnahmen ergreift. Und genau das muss die Politik machen. Von diesem Entweder-Oder, entweder das eine oder das andere und nichts geht, müssen wir zum Sowohl-als-auch kommen, indem wir alle Schrauben zugleich
drehen. Und ein letzter Punkt, der gerade in der öffentlichen Debatte ist, bevor wir über Islamismus sprechen. Auch interessant, Friedrich Merz, Zitat, wir ändern das Aufenthaltsrecht und nehmen jeden ausreisepflichtigen Straftäter, geht es jetzt um Straftäter, in zeitlich unbegrenzten Abschiebegewahrsam. Rechtlich möglich oder nicht? Klingt erstmal sehr entschlossen, entschieden. Geht
das? Da muss man das Aufenthaltsgesetz ändern. Man muss die europäische Rückführungsrichtlinie, wie der Fachbegriff ist, ändern. Da gibt es zufälligerweise gerade auch einen Gesetzgebungsvorschlag, der in Brüssel diskutiert wird. Steht bisher allerdings noch drin, dass man nur abschiebungshaft anordnen kann, wenn im konkreten Fall eine realistische Chance der Rückführung besteht. Das heißt, das müsste man ändern. Außerdem müsste man gegebenenfalls noch das Bundesverfassungsgericht überzeugen, dass es genau diese Aussage, man darf nur in Haft nehmen, wenn im konkreten Fall die Abschiebung realistisch möglich ist, nicht aus dem Grundgesetz ableitet. Kann man das Grundgesetz klarstellend ändern, das reinschreiben?
Dauert also denkbar, wie lange so ein Verfahren?
Und die Antwort ist ja, kann man machen.
Es ist machbar, aber es ist anspruchsvoll, es geht nicht über Nacht. Aber
was heißt nicht über Nacht?
Da kommt darauf an, wie schnell man ins Grundgesetz eine klarstellende Ergänzung reinkriegt. Und es kommt darauf an, wie schnell man auf europäischer Ebene die einschlägigen Rechtsakte ändert.
Jahre, wir reden über Jahre.
Letztes Mal hat es 8 Jahre gedauert, aber theoretisch unter einer neuen Kommission kann es auch schneller gehen.
Ich meine, wir schaffen Finanzpakete zur Rettung in der Finanzkrise 2008 und 2009, europäisch und national, innerhalb einer Woche. Das ist eine Frage von politischem Willen und politischer Dringlichkeit. Und diese Dringlichkeit ist für viele Staaten in der EU, ich habe es gerade beschrieben, aktuell nicht da. Also muss man möglicherweise diese Dringlichkeit herstellen. Wenn man will, geht es auch in sehr kurzer Frist.
Zitat von Ahmad Mansur. Die Leute merken, dass sie einem sehr schwachen deutschen Rechtsstaat gegenüberstehen. Das sieht man auch in der Kommunikation unter Syrern oder Afghanen in den sozialen Medien. Wie läuft die ab?
Naja, indem sie sich austauschen, was sie zu tun haben, um das zu kriegen, was sie kriegen wollen. Indem wir eine Silvesternacht in Berlin gehabt haben, wo ganz viele nicht-deutsche Staatsbürger beteiligt waren, die der Meinung waren, ich habe nichts zu spüren, ich habe keine Konsequenzen, wenn ich jetzt Feuerwehrleute oder Polizisten angreife. Wir sehen das seit dem 7. Oktober, wie respektlos manche Demonstranten gegen den Krieg in Gaza mit den deutschen Polizisten umgehen. Ich arbeite mit der Berliner Polizei und ich sehe es jedes Mal, wenn ich unterwegs mit denen bin, wie respektlos manche, man muss es sagen, nicht alle, mit unserem Rechtsstaat umgehen. Und das ist etwas, was sich natürlich spricht und die Leute tauschen sich aus. Und das ist eine Situation, die auch dazu führt, dass bestimmte Sachen in diesem Land nicht ernst genommen werden.
So, wenn wir jetzt wirklich über Islamismus sprechen, über Terrorismus sprechen. Jens Spahn sagte gerade, es gibt so einen Kipppunkt. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, es gibt in Bezug auf den IS und Terrorismus tatsächlich einen Kipppunkt, nämlich den 7. Oktober. Und es gibt einen interessanten Satz von Ihnen, wo Sie sagen, vor dem 7. Oktober dachte ich, die meisten Terroristen und ihre Anführer sind doof, nicht wirklich interessiert, auch nicht in der Lage, mit einem innenpolitischen Kalkül etwas zu planen. Mittlerweile glaube ich, dass ich absolut falsch gelegen habe und dass die sehr wohl ganz genau planen.
Ganz genau. Erstmal der Kipppunkt, es glaube ich, auch wenn Sie das Wort nicht mögen, ist schon erreicht, nicht nur aufgrund von Islamismus, sondern weil viele Menschen in diesem Land sich nicht mehr sicher fühlen. Das ist entscheidend, ob ich mit meiner Tochter abends irgendwo in Berlin, in Kreuzberg oder woanders unterwegs bin oder ob ich zweimal darüber nachdenke, ob das für mich und meine Tochter sicher ist. Und das ist eine sehr gefährliche Situation. Jetzt zum Thema Islamismus. Der 7. Oktober ist der Tag, an dem Islamisten weltweit das Gefühl bekommen, wow, wir können ganz viel. Es ist eine Siegermentalität entstanden, ein Selbstbewusstsein entstanden. Das sehen wir ja bei den Houthis, bei den Hezbollah, bei vielen unterschiedlichen Gruppen. Als erster gibt das ganz viele Motivation, Islamisten ihre Untaten durchzuführen. Zweitens, und darüber müssen wir auch in der Debatte sprechen, und das fällt mir schwer irgendwie mich zurückzuhalten, wenn ich merke, dass wir über Migration, was absolut legitim auch in diesem Kontext zu sprechen. Aber das, was in den sozialen Medien seit dem 7. Oktober stattfindet, das ist eine Tsunami. Da findet die Radikalisierung. Das sind emotionalisierte Bilder. Das sind wutmachende Videos. Das sind Strukturen, die da entstanden. Wenn ich heute als 15-, 16-, 17-Jähriger Interesse habe, zu wissen, was in Gaza passiert, dann lande ich leider nicht bei Ihnen und nicht bei Zeit Online, sondern ich lande bei islamistischen Strukturen, die das ganze für sich nutzen, um die Menschen auf Distanz zu der Mehrheitsgesellschaft zu bringen und sich zu radikalisieren und zu rekrutieren. Ich meine, dieser Terrorist spricht in Solingen über seine Motivation und spricht von Rache für den Massaker in Palästina oder in Gaza. Das ist ein Katalysator und das macht mir große Sorgen. Wenn ich lese, dass die Sicherheitsapparate schon jetzt eigentlich merken, dass Hamas nicht mehr nur in Palästina oder in Gaza sich konzentrieren, sondern internationale Strukturen aufbauen, um Juden und Israelis in Europa zu treffen, dann ist das ein Potenzial, der uns allen enormen Angst machen muss. Wir sind am Anfang einer Welle, die in den nächsten Jahren, auch wenn morgen der Krieg in Gaza zu Ende ist, wir haben so viele Menschen in Deutschland verloren. Wir haben so viele Menschen nicht erreicht, dass die Islamisten sehr einfach haben werden, Menschen für sich zu gewinnen.
Mhm. Nochmal gefragt. Und gibt eine Geschichte, über die wir gleich sprechen werden, die die Kollegen der Zeit mal sehr ausführlich recherchiert haben. Sehr, soll man sagen, eine sehr aussagekräftige Geschichte. Eine Geschichte, Dresden ist das Stichwort, die viel erklärt darüber, wie das funktioniert. Was ist so attraktiv an dieser Ideologie? Was ist das Thema? Weil viele radikalisieren sich, und das zeigt diese Geschichte auch, radikalisieren sich hier. Die kommen aus, ähnlich wie Sie, aus eher säkularen Familien, gar nicht besonders gläubig und kommen an in Deutschland und werden dann in ihren Unterkünften irgendwie angetroffen. Man trifft dort optimistische, diesem Land zugewandte junge Menschen. Und dann erzählen auch Leute wie Sie, ein, zwei Monate oder ein paar Jahre später triffst du dieselben Menschen wieder und erkennst sie nicht wieder. Ja. Was passiert da?
Also erstmal, wenn wir über Islamismus sprechen, dann ist das nicht nur ein Thema von Flüchtlingen. Wir reden über Flüchtlinge.
Darauf wollte ich hinaus.
Das ist wichtig. Ja. Mhm. Das ist ein Thema, die zu einer Jugendkultur geworden. Mhm. Das heißt, wenn ich heute Informationen über den Islam suche, weil mein Ursprung, meine Familie ist muslimisch und ich will ein bisschen Informationen haben, lande ich in den sozialen Medien bei islamistischen Akteuren, nicht bei liberalen Muslimen. Das heißt, wir müssen darüber reden, warum diese Orte zu Festung von Islamisten geworden. Zweitens, und das ist noch wichtiger, Menschen in einer persönlichen Krise neigen dazu, Ideologien, insgesamt radikale Ideologien attraktiv zu finden, weil sie Autorität anbieten, weil sie Orientierung, Halt anbieten, weil sie das Gefühl vermitteln, zu einer Elite zu gehören. Also wir sehen jetzt das Bild, vorher war er niemandem und auf einmal interessiert das ganze Welt für ihn. Er hat das Gefühl, er schreibt jetzt Geschichte mit seinen Taten, er gehört zu den Guten, die im Paradies dann belohnt werden und so weiter und so fort. Und das ist eine Ideologie, die die Verantwortung von den Leuten wegnimmt. Das heißt, wenn ich in diese Ideologie unterwegs bin, wenn ich drin bin, dann muss ich nicht mehr Entscheidungen treffen. Dann entscheidet die Imame oder die Gelehrten, was ich zu tun habe, was ich zu lassen habe. Das wirkt auf eine bestimmte Gruppe sehr, sehr attraktiv. Und jetzt reden wir über die Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Das ist auch etwas, was wir komplett ignorieren. Zu uns kommen Leute aus dem Nahen Osten. Und im Nahen Osten gibt's ganz andere Sozialisation, ganz andere Werte, ganz andere Kultur. Das heißt, in der Begegnung mit den Grundwerten in dieser Gesellschaft, die wir nicht mal vermitteln, weil das Ganze in linken Händen, die sagen, das brauchen wir nicht, das wäre rassistisch und Kulturalisierung und so weiter und so fort. Sie treffen auf eine, und das war bei mir vor 20 Jahren genauso. Ich kam hierher und sah selbstbestimmte Frauen, ich sah Gleichberechtigung, ich sah Gleichberechtigung der Religion, Religionsfreiheit, Freiheit, Religion zu kritisieren. Das hat mich überfordert. Das heißt, je größer der Differenzen zwischen der Aufnahmegesellschaft und den Kultur, von denen ich komme, entstehen Identitätsverlustängste. Am Anfang sind alle euphorisch und wollen hier ankommen. Aber sie merken, dass sie emotionale Schwierigkeiten haben, hier anzukommen. Vor allem, wenn wir sie nicht begleiten. Daraus entsteht eine Ablehnung, Distanz. Ich gehe in der Parallelgesellschaft, weil ich fühle mich da wohl, weil ich muss da keine Angst haben, dass meine Identität irgendwie verloren geht. Und daraus entsteht eine Riesenchance für Radikalisierung. Und das ist genau das, was wir so oft auch beobachten unter die Flüchtlinge und seit dem 7. Oktober noch verstärkter, weil der Westen, Deutschland, Sachen tut, auch im Außenpolitik, die sie das Volk aber, die Migranten, die Muslime gar nicht erklärt. Das erklären die Islamisten.
Und auf diese Waffenlieferungen an Israel und solche Dinge meinen Sie? Oder? Also die Unterstützung,
oder die Unterstützung für Israel, ja. Oder den 7. Oktober als der große Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg, weniger Interesse an die Menschen in Gaza, in ihren Augen. Ich will jetzt keine
solche
Begriffe. Ja. Und das führt dazu, dass diese Menschen in einem massiver Distanz zu der Mehrheitsgesellschaft gehen, zu der Politik in Deutschland. Ich meine, wann haben Politiker versucht, Muslime ihre Politik zu erklären? Es gab ein Video mit einem arabischen Untertitel von Herr Habeck. Danach nicht mehr. Und man kann tagtäglich merken, wie viele Leute wir verlieren. Wir treffen Leute in Schulen, die vor ein Jahr mitgemacht haben, viel reflektiert, viel in Frage gestellt, neugierig auf Deutschland. Mhm. Wir gehen jetzt hin und diese Leute sind emotional nicht mehr da. Sie wollen mit Deutschland gar nichts zu tun. Sie sind auf so eine Distanz gegangen und das ist gefährlich. Wir mussten schon gestern angefangen haben, zwei Sachen zu tun. Neben all die Sachen, die mit Migration abhängig sind. Erstmal alles zu tun, um diese Menschen in eine Demokratie auch emotional ankommen zu lassen. Wir haben was anzubieten. Und zweitens, alles zu tun, um die sozialen Medien für uns zu gewinnen. Ansonsten verlieren wir diesen Krieg. Ansonsten verlieren wir diesen Kampf. Und es geht um Kampf um die Seelen dieser Menschen.
Ich muss gerade an einen Satz von Ihnen denken, ist schon Monate her. Da haben wir uns irgendwann hier gesehen, da sagten Sie, der Krieg in Gaza wird auf TikTok gewonnen.
Ja.
Und das ist genau das, was Sie gerade erklärt haben.
Und Deutschland verliert nicht nur den Krieg, sondern auch den Kampf um diese Menschen auf TikTok.
Wenn Sie sagen, der Einzige, der diesbezüglich was gemacht hat, war Robert Habeck, dann ist das auch die Frage an Jens Spahn. Warum nicht Jens Spahn? Was haben Sie gemacht?
Bezogen auf jetzt Social Media, meinen Sie?
Ja, also den Leuten zu erklären, was dieses Land eigentlich ist, sozusagen zu werben um die Seelen dieser Leute, um es jetzt mal pathetisch zu formulieren. Ja, oder? Darum geht's.
Ja, darum geht's. Ich habe jetzt tatsächlich zielgruppengerichtet dabei Social Media nichts gemacht, das stimmt.
Warum nicht?
Ob ich jetzt da der richtige Adressat bin, weiß ich auch nicht. Denke ich gerne noch mal drüber nach, ob ich das in Zukunft mache. Ich tue mich im ersten Moment auch schwer, sage ich auch dazu, sozusagen meinen Aussagen noch einen arabischen oder russischen oder was auch immer Untertitel zu geben. Andersrum weiß ich auch, wenn wir die Menschen erreichen wollen, muss man das wahrscheinlich so machen. Ich probiere es aber gern. Point taken, nehme ich mit.
Ja, aber
trotzdem
ich will diesen einen
Gedanken gerne machen.
Bitte.
Weil mir das immer, dann heißt es, machen wir 3 Wochen Integrationskurs, müssen wir eine 4. Woche machen. Oder in den Schulen. Ist mal jemand in den Schulen gewesen?
Das meint er nicht.
Nee, Herr Mansour meint das nicht. Nee. Ich meine, die in Berlin, hätte ich beinahe gesagt, die das häufig dann so schnell nach dem Motto, dann müssen wir halt noch ein bisschen mehr in den Schulen machen. Mhm. Herr Mansour weiß sehr genau aus der Arbeit in der Schule, wie viel Aufwand das braucht. Das weiß ich ja von ihm auch aus vielen Gesprächen. Aber dieser Aufwand heißt eben am Ende auch diese personale Intensität, die das braucht, die Aufmerksamkeit, die das braucht. Es gibt auch da eine Grenze dessen, was wir schaffen können. Und wenn wir ansatzweise der Zahl der Menschen, die in den letzten 10 Jahren zu uns gekommen sind, gerecht werden wollen, das tun wir aktuell nicht, weil wir gar nicht das leisten können. Auch aus Sicherheitsgründen müssten wir das eigentlich leisten. Dann kommen wir immer wieder zu dem einen Punkt zurück. Wir brauchen mindestens eine Pause, ein Ende davon, dass jeden Tag die Aufgabe noch größer wird durch noch mehr Menschen, die zu uns kommen, um uns mal um die zu kümmern. Und ich sage nochmal, das ist ein Riesenaufwand in Anführungszeichen. Es braucht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Ressourcen und Menschen, die das machen, damit wir da gegenarbeiten können. Und ich nehme den Auftrag mit,
gut,
ich habe meinen Job
ein,
dabei.
Ein Satz, der ist mir wichtig, weil wir auch aus der CDU kommen. Ich glaube, wir müssen auch zugeben, wir haben es nicht geschafft.
Ja.
Wir haben es nicht geschafft.
Was haben wir nicht geschafft?
Wir haben es nicht geschafft. Und da spiele ich auf den Satz von Frau Merkel. Wir schaffen das. Wir haben es nicht geschafft, diese Leute in Deutschland emotional ankommen zu lassen. Unsere Werte zu vermitteln.
Aber das ist jetzt ein bisschen pauschal, oder?
Bei zu vielen nicht, würde ich sagen. Bei zu vielen.
Natürlich, natürlich. Aber sie meinte es auch ja pauschal. Sie hat gesagt, wir schaffen das. Aber wenn wir das ganze Kontext anschauen, dann haben wir es nicht geschafft. Und es reichen ja 1000 Leute von 1 Million, bei denen wir es nicht schaffen und sie sich radikalisieren, um das ganze Kontinent hier unsicherer zu machen. Und das ist die Situation, in der wir heute sind. Und es geht mir nicht nur um Terror. Das sind die Spitze des Eisberges. Wir reden noch nicht über Menschen, die hier immer noch patriarchalische Strukturen gut finden und danach leben und ihre Töchter nicht die gleichen Rechte geben. Wir reden immer noch über ein Islamverständnis, der mit Demokratie und Menschenrechte nicht vereinbart ist. Auch darüber müssen wir reden. Das heißt, wenn wir gesamten Kontext, wenn die Aufgabe, wenn der Satz bedeutet, wir schaffen das aus Fremden Deutscher zu machen, Demokraten zu machen, dann haben wir diese Aufgabe nicht zu Ende geführt.
Wie sehen Sie das, Frau Hennig?
Mir ist das zu pauschal, ehrlich gesagt. Ich meine, wir haben inzwischen auch wahrscheinlich alle irgendwie, wir kennen Leute, die nach Deutschland geflohen sind. Ich habe auch einen syrischen Freund, der 2015 gekommen ist. Und ich bin eigentlich schon stolz darauf, dass es in vielen Fällen auch gelungen ist, sie in die deutsche Gesellschaft zu integrieren.
Die deutsche Migrations- und Integrationsgeschichte ist auch eine Erfolgsgeschichte. Es gibt die Defizite, über die wir sprechen, aber es ist an vielen Stellen auch eine große Erfolgsgeschichte.
Ja. Und natürlich war das pauschal von Frau Merkel, wir schaffen das.
Ja, aber ich finde, hat sie keiner kritisiert. Die wurde ja gefeiert von diesem
Satz. Sie wurde dafür gefeiert. Ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht an diesem Satz gestört. Ich fand den gut. Das, was mich gestört hat an der CDU-Migrationspolitik, war dieses Gefühl von, was willst du machen? Also Angela Merkel hat ja insinuiert, man könne das gar nicht anders lösen. Das müsse alles genauso geregelt werden, wie sie sich das vorstellt, weil es alternativlos ist. Und dieses Gefühl von, was willst du machen, das kam dann auch wie ein Bumerang zurück, weil die Leute dann fuchsig werden und sich sagen, dann wählen wir einfach die Partei, die den Eindruck erweckt, als könne sie jedes Problem lösen, einfach mit Entschiedenheit.
Das ist natürlich dieses Grundverständnis der CDU gegangen ist, das habe ich noch wie heute im Gefühl, ist die Aussage, wir können unsere Grenze nicht sichern. Das ist für mich einfach eine Frage auch von Staatsverständnis, von Souveränität. Und damit hängt, glaube ich, viel zusammen. Ich habe übrigens gerade nachgedacht, Herr Lanz, als wir über Aufgabenverteilung geredet haben, dann kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch noch seinen Teil tun, weil der kriegt, glaube ich, relativ viel Geld dafür, dass... Ja, ich will sagen, ich habe meinen Teil, aber lass uns auch noch mal drüber, reden. Ja, weil Sie sind ja dann immer sehr schnell in diesem, was haben Sie eigentlich getan? Aber wir sitzen ja hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade zu bester Sendezeit. Der hat ja vielleicht auch einen Auftrag dabei, zu kommunizieren
und die Dinge mitzumachen. Wir versuchen das jeden Abend hier nach bestem Wissen und Gewissen zu machen.
Erstmal, was auch Frau Merkel nicht gesagt hat, ist, was wollen wir eigentlich schaffen? Was bedeutet eine gelungene Integration? Es bedeutet nicht, dass die Leute nur studieren und Arbeit haben, sondern dass sie auch in Deutschland in ein Wertesystem ankommen und dass es für sich als Gewinn auch betrachten. Und das meinte ich, dass es in so vielen Fällen, natürlich die Leute sind hier und dankbar und es gibt großartige Menschen mit Migrationshintergrund, die wirklich dieses Land auch nach vorne bringen. Und das ist auch gut so, dass wir ein Einwanderungsland werden, jenseits von Asyl, Bewerber und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann schaue, dass so viele Leute die Erinnerungskultur ablehnen, die Staatsräson ablehnen, wenn ich merke, wie viele Leute die Gleichberechtigung nicht gut finden, wenn ich sehe, wie viele Leute die sexuelle Selbstbestimmung ablehnen, wenn ich sehe, wie viele Leute auf der Straße gehen, wenn Karikaturen sozusagen ihre Religion in Frage stellen, dann muss man doch sagen, wir haben Probleme auch in der Integration und wir müssen uns Mühe machen, um diese Leute zu erreichen. Jetzt, Sie waren ja nach dem 7. Oktober in Israel, um ein Beispiel zu geben, wie soziale Medien funktionieren. Sie haben ein paar Bilder gepostet, aber Sie konnten noch so viel erklären über das, was Sie da erlebt haben, über warum Israel gerade einen Krieg führt, was der 7. Oktober bedeutet. Und genau das müssen wir alle tun. Das ist nicht nur eine Maßnahme, das macht irgendwie ein Verein und dann haben wir das Internet erobert, sondern es gibt so viele islamistische Akteure, so viele antisemitische Akteure, die jeden Tag kämpfen um sozusagen diese Jugendliche. Und wir Demokraten tun viel zu wenig. Und zwar alle.
Gibt eine Geschichte, an der auch Anne Hennig beteiligt war. Und ich halte sie hier gerade in Händen, eine Geschichte in der Zeit vom 15. Mai 21 zum Thema, was muss man tun, was muss man erklären. Gibt eine Geschichte, die sozusagen am 14. Juli 2020 beginnt. Da versammeln sich in den Räumen des Sächsischen Landeskriminalamts Vertreter mehrerer Behörden, um über einen Fall zu sprechen, von dem alle wissen, dass er unglaublich heikel ist. Und der Fall ist deswegen so exemplarisch, weil er diese Hilflosigkeit dieses Staates dann an dem Punkt zeigt. Es geht darum, ein Islamist ist in Haft, die Haftzeit ist vorbei und es steht dieser Rechtsstaat vor der Frage, was tun wir jetzt mit dem? Und man entschließt sich, diesen Mann freizulassen, obwohl alle in diesem Raum wissen, so beschreiben sie das, in dieser wirklich brillant guten Geschichte, das könnte schiefgehen. Was passiert dann?
Also es geht um einen jungen Syrer namens Abdullah H., der 2015 nach Deutschland gekommen ist und bei dem sich relativ schnell herausgestellt hat, dass er zum Islamist geworden ist. Entweder in Deutschland oder bereits als er hierher gekommen ist, das weiß ich nicht. Er hat darüber später auch mal gesprochen mit Sozialarbeitern und offensichtlich ist es so, dass dieser junge Mann Gott vor allem als sein Gott, vor allem als strafenden Gott erlebt hat oder imaginiert hat. Und in seiner Vorstellung war er ein sündiger Mensch. Er hat mit sich selber gehadert und dachte, jetzt muss ich den Herrgott irgendwie zufriedenstellen. Jetzt werde ich zum Islamisten. Das klingt in unserer Logik verrückt, aber das war offensichtlich seine Logik. Er ist also mehrfach straffällig geworden, saß im Gefängnis, aber irgendwann war die Gefängnisstrafe abgesessen. Und dann sind die Regeln in Deutschland nun einmal so, dass man freikommt.
So.
Ihm wurde inzwischen der Flüchtlingsstatus aberkannt. Also er war nicht mehr anerkannter Flüchtling in Deutschland. Aber es gab keine Möglichkeit, ihn in Haft zu nehmen. Es gab, man hat versucht, ihn in die Türkei abzuschieben. Das scheiterte an der Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden. Also machte man einen umfangreichen Maßnahmenplan, beschloss diesen Maßnahmenplan mit allem, was damals so möglich war oder vielem von dem, was damals möglich war. Man ließ diesen Mann also frei und gab ihm auf, dreimal die Woche sich bei der Polizei zu melden. Der Eingang des Asylbewerberheims, in dem er lebte, wurde bewacht, um zu gucken, wann geht er, wann kommt er. Es gab Gefährderansprachen, er hat mit Präventionsfacharbeitern gesprochen und
ähnlichem. Also man hatte ihn auf dem Radar.
Man hatte ihn auf dem Radar, alle wussten, der Mann ist gefährlich. Im Gefängnis hatte er schon gesagt, er wolle Dschihad machen. Alle wussten, schwieriger Fall. Sie saßen zusammen, Sie haben es gerade schon vorgetragen, in einer Runde, bei der wirklich alle Behörden beteiligt waren. Und am Tag 5 nach seiner Haftentlassung ist er in Dresden einkaufen gegangen, 4 oder 5 Messer meine ich, ist auf in eine Fußgängerzone gegangen und hat ein schwules Paar entdeckt, das ihn offensichtlich störte und hat auf dieses schwule Paar eingestochen. Und der eine Mann ist sofort verblutet, der andere hat knapp überlebt. Es war ein sehr ergreifender Moment in diesem Gerichtsprozess. Ich saß da in diesem Prozess, weil 1 Zentimeter gefehlt hätte und der wäre auch gestorben sozusagen. Und das Traurige da war, der Prozess ging schon 2021 zu Ende, zu sehen, dass der deutsche Staat in dem Fall noch keine Instrumente hat. Also für diesen speziellen Fall, einen Islamisten, von dem alle wissen, um Gottes Willen, den können wir eigentlich nicht freilassen. Für diese speziellen Fälle muss man womöglich wirklich über Haft nachdenken, über Abschiebehaft, weil man das der Bevölkerung irgendwann, glaube ich, nicht mehr erklären kann. Und das sage jetzt nicht ich, weil es meine Meinung ist. Und ich sage die Bevölkerung, um sie repräsentativ aussehen zu lassen, sondern wir haben ja Umfragen. Eine Umfrage ist aus dem vorigen Jahr. Da sehen wir das, dass sich viele Deutsche eine strengere Migrationspolitik wünschen, dass ich glaube, 64% der Meinung sind, dass sie gerne weniger Zuwanderer in Deutschland hätten, dass 74% finden, die Integration gelinge nicht gut. Es ist nicht meine Meinung, sondern es ist Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung. Und da brauchen wir schon andere Maßnahmen, damit sich so etwas nicht wiederholt, weil es natürlich traumatisch ist. Also der Mann, der überlebt hat, ist gar nicht vor Gericht erschienen, aber er hat sich per Video zuschalten lassen. Der ist natürlich traumatisiert fürs Leben, das kann man sich vorstellen. Ja. Und auch die Polizistin, ja, die hat geweint vor Gericht. Also diejenige, die das Paar dann aufgefunden hat und Ersthelferin war, die Leute weinen. Na klar, das ist was so Schlimmes, was man sein Leben lang nicht wieder vergisst.
Aber strafender Gott ist auch eine sehr, sehr interessante Betrachtung.
Ja.
Weil Das ist nicht etwas, was die Islamisten erfunden haben, sondern es ist leider in den Mainstream-Islam in jeder Moschee vorhanden. Das heißt, wenn man
den strafenden Gott hatten wir im Christentum auch. Das kann ich.
Sie haben das erfunden, ja. Genau.
Das ist lange, die Christen, länger her, genau.
Aber mindestens ja. haben sie die Vorhölle irgendwie abgeschafft.
Ja. Außerdem will ich mal sagen, die Idee ist eher die auch von Verzeihung und Vergebung. Also ich finde jetzt mal, ohne jetzt religionswissenschaftlich zu werden, die Gottesbilder sind schon etwas unterschiedlich.
Ich will nur sagen, aber den. Naja, die Frage ist, wer zuerst da war. Bestrafender Gott oder ein bestrafender Vater. Und die passen ja zusammen auch von Erziehungsmethoden. Das sind patriarchalische Strukturen, deshalb ist der Gott auch sehr patriarchalisch. Es ist aber möglich, auch ein anderes Gottesbild auch im Islam zu entwickeln. Und da passiert viel zu wenig, um die Leute hier in Deutschland einen deutschen Islam anzubieten, der die Leute nicht dazu bewegt, wenn sie eine Freundin haben oder wenn sie in Deutschland sich integrieren oder wenn sie einen christlichen Freund haben, dass sie danach keine Schuldgefühle haben und dann irgendwann sich radikalisieren, um diese Gottesliebe wieder zu bekommen, sondern dass man ihnen diese Schuldgefühle wegnimmt. Und man kann das machen, das ist eine harte Arbeit, aber es ist auch Teil von einer Integrationsarbeit, es ist auch ein Teil von Demokratiebildung, weil die Menschen müssen mündiger werden, um in eine demokratische Gesellschaft anzukommen und auch sozusagen immun gegen Islamismus zu werden. Wer selber denkt, radikalisiert sich nicht. Wer selber denkt, ist nicht anfällig für Extremismus. Aber ich sage es noch mal, wir saßen hier vor 7, 8 Jahren und wir haben über die Anschläge in Paris und Frankreich gesprochen. Seitdem hat sich massiv was verändert. Seitdem spielen Moscheen keine große Rolle mehr. Die Musik spielt in den sozialen Medien. Da radikalisieren sich die Leute. Und das ist der Hauptort, wo wir jetzt alle zusammen alles tun müssen, um jeder Mensch zu kämpfen und diese Menschen für die Demokratie zu gewinnen.
Es gibt übrigens einen Straftatbestand, den wir aktuell wieder diskutieren, nämlich die Werbung für terroristische Vereinigungen. Die war in Deutschland mal verboten, von Rot-Grün geändert worden. Kann man, aber dann könnte man zumindest mal diejenigen, die werben in sozialen Medien, hätte man eine rechtliche Handhabe und dann müsste man es vielleicht auch noch anders weiter auslegen mit Blick auf soziale Medien. Und die Plattform müsste man natürlich dann an der Stelle auch
geben. Genau. Ist ein weiteres abendfüllendes Thema. Ich würde mit Ihnen allen gerne jetzt noch 2 Stunden weiter diskutieren, weil es wirklich sehr intensiv und auch spannend war. Und was ich mitnehme aus diesem Abend ist, wir haben offenbar viel zu tun und unter anderem auch die Frage zu beantworten. Und da geht es genau dann um die Frage, was Polizei darf, was Verfassungsschutz darf. Wie kann es dann sein, wenn dieses Bekennervideo, das wir da jetzt gerade sehen, wenn das echt ist, wie kann es sein, dass jemand dann ein solches Bekennervideo von hier in den Nahen Osten zu irgendwelchen Leuten beim IS schickt? Und wir kriegen nichts davon mit. Ja. Genau, das ist eine der vielen Fragen, die zu klären sind. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.